D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Schönen Mittwochabend. Ich bin Kaline Thüroff und übrigens stocknüchtern hier gerade im D-Radio Wissen Studio. Drogen nehmen werde ich nicht in den kommenden 2 Stunden, das kann ich euch schon mal versprechen. Dafür werden wir aber über Drogen reden. Legalize, das ist nicht nur der uralte Kiffer-Slogan. Legalize sagen auch 122 deutsche Professoren für Strafrecht. Die glauben nämlich, Cannabis erlauben heißt Geld sparen und das Verbot von Cannabis, das kostet den Staat angeblich mehr, als es nützt. Deswegen sprechen wir hier in der Redaktionskonferenz über das Cannabis-Business in Deutschland. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Wir sprechen übers Kiffen heute, über Cannabis, Marihuana, THC, Hanf, nennt es wie ihr wollt. Bei uns in Deutschland ist das auf jeden Fall immer noch ein ziemlich schwieriges Thema. Bei uns ist Cannabis verboten. Besitz, Verkauf und Handel stehen unter Strafe. Anbauen ist auch keine so gute Idee und sogar Pharmafirmen oder Ärzte, die Cannabis für ihre Medikamente brauchen, müssen das Zeug aus dem Ausland importieren. Nur eins geht hier einigermaßen klar, nämlich der Konsum, der ist nicht verboten. Also wenn wir zum Beispiel irgendwo positiv auf Drogen getestet werden, auf Cannabis, dann sollte deswegen nicht weiter ermittelt werden. Es sei denn natürlich, wir sind bekifft im Straßenverkehr unterwegs. Das geht natürlich nicht. Soweit die Gesetzeslage hier. Ich habe das Gefühl, mal an einem Joint gezogen, hat trotzdem schon jeder oder zumindest die meisten von uns. Matthias von Hellfeld, du hast die Sendung mit geplant. Gibt es irgendwelche Zahlen dazu?
Ja, es gibt Zahlen, jede Menge natürlich und relativ bekannt geworden ist ein Global Survey, das hat die Zeitung Zeit Online gemacht. Da sind 22.000 Menschen beteiligt gewesen, also es ist keine repräsentative Geschichte, aber immerhin 22.000 und wir konzentrieren uns jetzt auf den Teil, der sich mit Cannabis beschäftigt. Mhm. Fast die Hälfte, genau gesagt 46% dieser 22.000 nehmen Cannabis oder haben schon mal Cannabis genommen und haben angegeben, dass sie das Gramm im Durchschnitt 12 Euro kostet.
Okay, aber wie gesagt, die Umfrage lässt sich nicht auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen. Das sind nur Zahlen für die Leute, die da eben mitgemacht haben. Man kann aber schon auch einen Eindruck bekommen durch diese Umfrage, wie Cannabis so im Rennen liegt oder verglichen mit anderen Drogen.
Ja. Also von diesen 22.000 haben 85% immerhin angegeben, schon mindestens einmal in ihrem Leben eine illegale Droge genommen zu haben. 25% haben angegeben, dass sie Pilze mit halluzinierenden Wirkungen zu sich genommen haben. 46% hatte ich eben schon gesagt, Cannabis. 22% Ecstasy. 13% Kokain. Und jetzt kommt natürlich die Zahl, die man immer dagegen setzen muss, damit man es auch richtig einordnen kann. 96% trinken Alkohol.
Ja. Das überrascht mich wenig. Gibt es noch mehr Zahlen in der Hinsicht?
Ja, natürlich sehr stark engagiert in diesem Thema ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die hat herausgefunden, dass 21% der 12- bis 19-Jährigen Erfahrung mit Cannabis haben. Und nur 50% dieser Altersgruppe, also der relativ jungen Menschen, wollen auf gar keinen Fall Drogenerfahrungen in ihrem Leben machen. Mhm. Dazu passt ganz gut, dass es jede Menge Berichte gibt über Schulen. Ich habe jetzt mal eine rausgesucht aus Berlin. Dazu kann man fast sagen, dass also Cannabis sozusagen zum Schulalltag dazugehört. Jeder Zehnte bekommt mittlerweile Schwierigkeiten auf dieser Schule in Berlin. Und ein Zitat, es geht darum, in der Pause einen Zehner in der Pause zu rauchen. Und ein Zehner bedeutet also Cannabis im Wert von 10 Euro. Das ist ein Zitat aus der Schule am Prenzlauer Berg.
Jetzt gilt Cannabis ja auch als in Anführungszeichen weiche Droge, also von wegen man wird nicht so schnell abhängig davon, das Ganze ist vergleichsweise harmlos. Die Politik sieht es aber immer noch ziemlich anders.
Ja, da ist natürlich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung am Start, die also vorneweg marschiert und zwar einerseits feststellt, dass die Nutzung von Cannabis im Vergleich zu 2004, also 10 Jahre zurück, etwas zurückgegangen ist, aber immerhin 600.000 sind angeblich jedenfalls abhängig vom Cannabiskonsum. Und sie weist also darauf hin, dass besonders riskant eben der Mischkonsum ist, also Cannabis und noch eine andere Droge dazu. Und Marlene Morter, das ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sie stammt aus der CSU. Sie sagt, Cannabis soll verboten bleiben, weil es eine berauschende Substanz, als Zitat, ist. Und ein dauerhafter, legaler Konsum birge das Risiko von Psychosen und eben auch von Abhängigkeit.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die hat ein richtiges Programm gegen den Konsum von Cannabis aufgelegt, nämlich Quit the Shit. Und man kann auf bestimmten Seiten dort eben herausfinden, ob man selber schon abhängig ist. Wenn das so sein sollte, dann kann man eben sich durch Berater helfen lassen, wie man von seinem Konsum etwas herunterkommt. 5000 Leute haben diese Seiten schon in Anspruch genommen und die Teilnehmer, so jedenfalls die Erfahrungen, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemacht hat, reduzieren Menge und Häufigkeit des Cannabiskonsums um ungefähr 50%. Aber es gibt eben Strafrechtler, die zu dem Gegenteil
genau
raten.
Also sie raten auf jeden Fall, Cannabis zu legalisieren, und ihr Hauptargument ist eigentlich ein finanzielles. Sie sagen nämlich, das Cannabisverbot kostet zu viel. Da werden wir noch später mit einem aus dieser Gruppe drüber sprechen. Hast du vorher, bevor wir darüber sprechen, wie viel das Cannabisverbot kostet, noch Zahlen dazu, wie viel der Cannabiskonsum kostet?
Ja, also ich habe jetzt mal bei der Techniker Krankenkasse gesucht. Die haben das auch veröffentlicht für das Jahr 2014. Das fand ich dann schon eine relativ hohe Zahl. Werden pro Tag erwartet. Und im Moment ist es also so gewesen in den letzten 12 Monaten, dass 28 Menschen pro Tag wegen Cannabiskonsum im Krankenhaus landen. Das sind also pro Jahr ungefähr 10.000 Menschen. Und das habe sich in der Zeit der letzten 10 Jahre etwa verdreifacht. Mhm. Und die liegen im Prinzip durchschnittlich 12,3 Tage, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber jedenfalls 12,3 Tage sind die im Krankenhaus. Und 4/5 der eingelieferten Patienten sind Männer, nur 1/5 Frauen. Und da auch wieder der Vergleich bei Alkoholmissbrauch und Menschen, die damit ein Problem haben, reden wir von 345.000 Menschen pro Jahr. Und bei denjenigen, die also harte Drogen und Opiate zu sich nehmen, sind es immerhin 26.500.
Matthias von Hellfeld hier in der Redaktionskonferenz mit Basiswissen zum Thema Cannabis. So sieht es also aus hier im Moment in Deutschland. Wir fragen uns jetzt gleich, was wäre, wenn Cannabis auch bei uns legalisiert würde?
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Cannabis legalisieren. Wie wäre das? Das fragen wir uns heute in dieser Redaktionskonferenz. Diese alte Diskussion bekommt gerade wieder neue Impulse und wir wollen heute wissen, was sich denn ändern würde, wenn wir das Zeug vielleicht irgendwann doch in der Apotheke, im Laden oder vielleicht ja sogar im Automaten an der Ecke kaufen könnten. Schauen wir uns mal an, wie es in den USA läuft im Moment. Da wird Marihuana nämlich gerade in immer mehr Staaten legalisiert. Anfang des Jahres haben Colorado und Washington den Handel mit Marihuana erlaubt. Und was das für Auswirkungen hat, das kann uns Silke Hasselmann erzählen, unsere USA-Korrespondentin in Washington. Hallo.
Hallo zurück.
Bevor wir über die Auswirkungen reden, sag uns doch erstmal, wie im Moment der Stand der Dinge ist. Also wo in den USA ist Cannabis erlaubt im Moment und wo noch nicht?
Also hier in der Hauptstadt in Washington D.C. ist es erlaubt, wenn man zu einem Arzt geht, ein Problem hat und der schreibt ein Rezept aus. Das ist möglich und das ist in weiteren 20 US-Staaten erlaubt. Völlig freigegeben, also auch für den einfachen Freizeitgebrauch, ist Marihuana im Moment tatsächlich nur in Washington State an der Westküste und im Bundesstaat Colorado. Und da muss man allerdings auch noch unterscheiden, wer in Washington State auf legalem Wege Pot haben will, muss auch noch im Moment auf ein Rezept zurückgreifen. Denn dort hat man zwar schon vor 1,5 Jahren per Volksbefragung bestimmt, okay, wir wollen Pot legalisieren, aber der Staat hat dort sehr viele Vorschriften entwickelt und hat vor allem dafür gesorgt, dass es eine Lotterie gibt, dass sich Leute, die einen Headshop eröffnen wollen, dort bewerben können. Das haben über 2000 gemacht. Es gibt aber nur eine Lizenz für 334 Läden im gesamten Bundesstaat. Und das wird im Moment ausgeknobelt, sodass diejenigen, die sozusagen die Lizenz bekommen, ab Juli diesen Jahres arbeiten können. Deutlich weiter ist man schon in Colorado.
Wie ist es denn da angelaufen? Also da ist Cannabis ja seit Anfang des Jahres legal. Da kann man das tatsächlich auch legal kaufen, konsumieren. Gab es da irgendwelche schlagartigen Veränderungen?
Ja, also man muss vielleicht auch da nochmal unterscheiden. Auch in Colorado durfte Marihuana schon unter engen medizinischen Grenzen vertrieben werden. Der Anbau selbst war verboten. Seit dem 1. Januar ist beides völlig, überhaupt gar keine Frage mehr. Also auch für den Freizeitgebrauch, den Verkauf, keine Frage mehr. Und damit übertrifft Colorado sogar Holland in seiner liberalen Dope-Politik. Nach letzten Zählungen operieren dort inzwischen rund 60 kommerzielle Headshops, die meisten davon in der Metropole Denver. Mhm. Und deren Geschäft ist super angelaufen. Man hat noch nicht allzu viele Zahlen. Sie stammen aus dem Januar. Und da sagen sie aber, dass allein in Colorado Umsatzsteuern in Höhe von 2 Millionen Dollar abgeführt worden sind. Und das spricht dafür, dass man rund 14 Millionen Dollar insgesamt eingenommen hat. Man muss vielleicht wissen, dass Colorado 18% an Steuern für den Verkauf von Marihuana verlangt.
Okay, also ist Cannabis eigentlich im Prinzip so ähnlich besteuert wie Zigaretten?
Ungefähr so, ja. Das gibt nochmal 3 verschiedene Steuern darauf, aber einigen wir uns mal auf 18%. Und die gehen an den Staat. Staat Colorado ist überaus froh.
Jetzt sind Steuereinnahmen für den Staat ja die eine Seite. Auf der anderen Seite heißt es zumindest, so wird bei uns jetzt gerade im Moment argumentiert, kann der Staat auch viel sparen. Wenn er sich zum Beispiel die Strafverfolgung spart, gibt es da auch schon Zahlen?
Da gibt es noch keine Zahlen. Man muss wissen, dass sich im Vorhinein in zahlreichen Anhörungen auch Polizisten geäußert haben, auch Leute aus dem Strafvollzug. Und diejenigen, die für eine Freigabe waren, haben gesagt, wir binden ja im Moment so viele Ressourcen ans Bein, um Leute für den Anbau, für den Handel des Rauschmittels zu verfolgen, vor Gericht zu stellen, in den Knast zu stecken. Und das für ein Rauschmittel, das nicht harmlos ist, aber doch eben deutlich ungefährlicher als Alkohol. Es gibt noch keine Angaben über den Spareffekt. Das ist noch zu früh, aber man weiß schon, dass der finanzielle Aufwand wahrscheinlich ein wenig geringer sein wird. Unklar ist noch, ob das Geld, was eingespart wird für die Verfolgung, andernorts ausgegeben werden muss, zum Beispiel durch mehr Verkehrskontrollen oder durch das sich kümmern um möglicherweise mehr Drogensüchtige. Eine interessante Entwicklung, da muss man mal gucken, ob sich die verstärkt, gab es jetzt im Bundesstaat Idaho. Da wurde die erste Klage dieser Tage eingereicht, und zwar von einer älteren Dame aus Colorado. Die ist durch Idaho gefahren, wurde von der Polizei mitten auf der Fahrt gestoppt und nach Drogen untersucht. Und sie sagt nun, das haben die nur gemacht, weil sie an meinem Nummernschild gesehen haben, dass ich aus Colorado komme, wo Pot ja jetzt legal ist. Und das sei License Plate Profiling und somit Diskriminierung. Vielleicht noch eine Angabe, die Millionenmetropole Denver hat eines in den ersten 3 Monaten nicht beobachtet, nämlich das von vielen Gegnern befürchtete, es gibt mehr Einbrüche, mehr Diebstähle, mehr Beschaffungskriminalität oder sogar Gewaltdelikte durch die vielen Bekifften.
Kann man denn jetzt schon sagen, welche Konsequenzen diese Legalisierung für die gesamten USA hat?
Ja, eins auf jeden Fall. Die Diskussion darüber, auch in den anderen Staaten Marihuana komplett freizugeben, ist natürlich unglaublich angestiegen. Ich war kürzlich im Nachbarstaat New Mexico. Dort gibt es auch schon Marihuana für medizinische Zwecke. Die Diskussion ist sehr stark gestiegen. Man guckt nach Colorado zum nördlichen Nachbarn und sieht, oh, so viele Leute von uns fahren dorthin, verkiffen ihr Geld dort. Das sollten sie lieber hier machen. Und viele sagen, bei all der Vorsicht, die natürlich immer auch mitschwingt, im Zweifel lasst das Geld hier bei uns im Staat. Wir können damit gut etwas anfangen, auch Prävention zum Beispiel. Und Geld ist auch letztlich immer noch das schlagende Argument, auch für konservative Bürger und Politiker.
Glaubst du trotzdem, dass sich vielleicht in Zukunft überall in den USA was ändern wird?
Also auch in anderen 20. Ja, in 20 Bundesstaaten ist Marihuana schon unter bestimmten Bedingungen erlaubt und haltbar. Und ich denke schon, dass der Zug weiter in diese Richtung geht. Sicherlich nicht in allen Staaten, aber das wird, ich glaube, dass wirklich ein Staat nach dem anderen fallen wird, je nachdem, welche Erfahrungen macht man jetzt in Washington State und in Colorado macht.
Und die finanziellen Auswirkungen auf längere Sicht, was wird sich da am Ende auch mit dem Status, wie wir ihn jetzt haben, zum Beispiel nach einem Jahr ausgewirkt haben?
Also es gibt eine Vorhersage von einer sehr angesehenen Organisation, Moody's Investor Service, und die sagen, allein Colorado wird wahrscheinlich in diesem Jahr 100 Millionen Dollar nur an Steuern einnehmen. Und dann gibt es noch andere Schätzungen, die sagen, allein in Washington State und Colorado wird das ganze Geschäft bis 2018, also es ist ein überschaubarer Zeitpunkt, eine 8 Milliarden Dollar Industrie sein. Und da wollen, glaube ich, andere auch ein bisschen was von abhaben.
Das kann ich mir vorstellen. Silke Hasselmann, USA-Korrespondentin in Washington. Und wir bleiben gleich noch in den USA hier in der Redaktionskonferenz. Da gucken wir uns mal die neuen Geschäftsideen an, die in den letzten Monaten durch die Legalisierung dort entstanden sind.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir reden übers Business mit Cannabis heute. Ein Haufen deutscher Strafrechtler fordert nämlich, Marihuana zu legalisieren und so Geld zu sparen. Im US-Bundesstaat Colorado dürfen seit Anfang des Jahres alle über 21 legal Marihuana kaufen und kiffen. Das hat dem Staat schon in den ersten Monaten eine ganze Stange Geld eingebracht, haben wir gerade gehört. Und jetzt wollen wir mal wissen, wer denn noch so profitiert von der Legalisierung und was dadurch auch für neue Geschäftsmodelle entstehen. Unser Reporter Freddy Gareis war in den USA und hat dort Menschen getroffen, die sich neue Geschäftsmodelle mit Cannabis überlegt haben. Hallo Freddy.
Hallo.
Erzähl mal, wo genau du unterwegs warst und welchen Business-Ideen du da begegnet bist.
Also ich war jetzt die letzten Tage in Denver, Colorado, also in der Hauptstadt, in der größten Stadt in Colorado, und da konzentriert sich das ja alles im Moment. Also natürlich gibt es auch in den anderen Orten Marihuana zu kaufen, aber Denver ist da jetzt gerade schon die treibende Kraft. Und die generelle Stimmung in Denver ist natürlich sehr euphorisch, weil man einfach jetzt öffentlich damit umgehen kann. Alles, was so lange im Verborgenen war, kommt jetzt zutage und wird natürlich auch zu einem Lifestyle-Produkt. Und wie das in den USA üblich ist, hat sich gleich florierende Geschäftszweige drum gruppiert. Wie zum Beispiel habe ich jemanden getroffen, der hat ein Bed and Breakfast aufgemacht, nur für Kiffer, die von außerhalb kommen, und bietet denen sozusagen einen Rundum-Service an. Für $199
okay.
kann man dann dort die Nacht verbringen und hat sozusagen alle Annehmlichkeiten. Also man hat Zugang zu Rauchmaterial, man hat einen Whirlpool draußen im Garten, man hat immer genügend Schokolade für die Munchies und am wichtigsten, man hat einen Fahrer zur Verfügung, der einen 24 Stunden durch die Gegend fährt, damit man halt nicht bekifft Auto fahren muss.
Wahnsinn. Sind es vor allem solche kleinen privaten Unternehmungen oder gibt es tatsächlich auch schon Business im großen Stil, also Firmengründungen zum Beispiel?
Da gibt es ganz große, das ist ganz klar. Also das Schöne ist die Bandbreite. Also vielleicht noch ein kurzes Beispiel
Gerne.
Zu einem kleinen Business ist, ich war bei einer Künstlerin eingeladen, die sich überlegt hat, wir sollten doch vielleicht mal was mit, also weil Marihuana ja auch Kreativität fördert, wenn man es nicht in zu großen Mengen nimmt, lädt sie Leute zu sich ins Studio ein und nennt ihre Klassen Puff and Paint, also Rauchen und Malen. Und da kommen die Leute zusammen, ungefähr 10 Stück, und dann wird gemalt und gleichzeitig dabei geraucht und man unterhält sich über die Vorzüge von verschiedenen Sorten und ob sie die Kreativität fördern. Und diese Klassen sind super beliebt und sie ist immer ausgebucht. Und das sind so diese Art kleinen Businesses, die da entstehen.
Es klingt so, als wäre es wahnsinnig lustig, da nur zuzuschauen. Jetzt hast du gesagt, es gibt auch große Unternehmungen. Hast du da auch ein Beispiel für?
Auf jeden Fall. Also bei den Großen, dann reden wir natürlich schon über die Läden, die das Marihuana selbst abgeben. Und da habe ich ein Beispiel, zum Beispiel der Laden, der heißt Medicine Man. Das ist ein Familienbetrieb. Also dass wirklich die Jungs, die beiden Brüder, haben sich das Geld von der Mutter geliehen, um diesen Laden aufzumachen, der aber jetzt schon der größte in Denver ist, also der größte Abgabeladen, die ja dann auch das Zeug selber anbauen müssen, das muss man immer dazu sagen. Und das machen die jetzt schon auf mehreren tausend Quadratmetern. Gerade als ich da war, verdoppeln die gerade ihre Größe, weil sie halt sagen, jetzt ist die Zeit zu wachsen. Wer jetzt nicht wächst, der bleibt irgendwann auf der Strecke liegen. Jetzt ist gerade halt so ein, so ein Goldrausch überhaupt, so ein Wachstumsschub. Und diese Läden, die jetzt schon einigermaßen groß sind, noch größer werden, auf jeden Fall.
Gibt es da auch viel Konkurrenz untereinander? Also wird da die Konkurrenz schon argwöhnisch beobachtet und ausgespäht vielleicht sogar, sich die Ideen weggenommen?
Also natürlich Konkurrenz in den USA immer und das kann man überhaupt nicht bestreiten. Aber was über dem Thema gerade noch liegt, ist einfach, es gibt da eine ganz große Gemeinschaft und halt ein Pioneer-Spirit. Also man sitzt ja gemeinsam in einem Boot, dass man noch in einer relativ, also ab und zu ist die Rechtslage ja noch grau und man macht irgendwas, was vorher noch keiner gemacht hat.
Ja.
Und das schweißt die Leute natürlich schon zusammen, aber ganz klar guckt man, wie sieht der eine Laden aus, was machen die besser, und da gibt es auch also sehr große Unterschiede. Also man kann da in Läden gehen, die sind nicht viel zum Angucken, und dann sind andere Läden, die sind aufgezogen wie ein Apple Store. Also so transparent und so stilsicher, dass es einfach sich wegbewegt vom Stoner-Image zum Lifestyle-Produkt.
Ja. Was sind denn das für Leute, die sich da jetzt verwirklichen? Sind das eher so junge Start-ups, also so Leute, die aus der Uni kommen und sich selbst verwirklichen wollen? Oder sind das eher so Aussteigertypen, die schon immer mal was anderes machen wollten und jetzt zuschlagen?
Also es ist ganz schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Ich war sehr überrascht, wie unterschiedlich die Leute waren. Also zum Beispiel, klar, die Künstlerin irgendwie hat schon lange mit Marihuana zu tun gehabt und irgendwann diese Idee gehabt und auch andere, die zum Beispiel Touren anbieten. Aber man trifft in dem Business auch viele Leute, die haben überhaupt nichts damit zu tun. Die rauchen gar nicht, sondern die kommen als Geschäftsmänner in dieses Geschäft rein, weil sie einfach sehen, das enorme Wachstum und der Meinung sind, dass das halt das bestimmende Geschäftsthema sein wird in den nächsten Jahren. Also man findet da Ingenieure, man findet Leute aus dem Bankenwesen. Den einen habe ich kennengelernt zum Beispiel, der hat seinen eigenen Laden und vertraut der Sache aber noch nicht so hundertprozentig, dass seine Kollegen im Bankenwesen wissen, dass er einen eigenen Laden hat.
Und dieser Tourismus, den du vorhin auch schon angesprochen hast, als du von diesem Bed and Breakfast erzählt hast, spielt der schon eine große Rolle?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich ihn schon eine große Rolle nennen würde. Also auf jeden Fall war es eine sehr große Rolle, als zum 1. Januar natürlich das Gesetz in Kraft getreten ist und man auf einmal überall das Zeug kaufen konnte. Auch jetzt in der nächsten Woche ist die sogenannte 420 Week, also wo dann groß eigentlich Cannabis einfach die Legalisierung gefeiert werden. Da werden wahnsinnig viele Menschen kommen und das mit dem Tourismus, denke ich ja, das wird groß werden, aber das dem Staat ist es gar nicht so recht. Er will gar nicht jetzt so als der Marihuana-Staat hingestellt werden.
Wie ist denn
aber natürlich kommen Leute von überall her mit dem Auto gefahren, um sich zu versorgen.
Wie ist denn generell deine Prognose für die Zukunft? Wird sich da noch viel tun auf dem Marihuana-Markt in den USA oder werden sich die Geschäftszweige und Ideen bald auch irgendwann erschöpfen?
Ich denke, das wird ein sehr bestimmendes Thema in der nächsten Zeit werden. Vor allem wenn andere Bundesstaaten nachziehen, was sie mit hoher Wahrscheinlichkeit tun werden. Also mit jedem, dem ich gesprochen habe, von Anwälten bis zu Leuten im Bankenwesen, die sind überzeugt davon, dass wir in 5, 6, 7 Jahren das auf einer viel größeren Ebene in den USA sehen werden und dass sich das Ganze dann natürlich nochmal verbreitet, weil man dann ja auch innerhalb des Landes die Sachen vertreiben kann und dann vielleicht auch außerhalb des Landes schicken kann. Das wird ein sehr bestimmtes Thema werden. Also man spricht da nicht umsonst vom grünen Rausch.
Sagt Freddy Gareis, er war in den USA und hat sich dort angeschaut, was die Legalisierung von Marihuana dort so für Geschäftsideen hervorbringt. Vielen Dank.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und wir gucken mal in die sozialen Medien. Wir haben euch gefragt bei Google Plus und bei Facebook, Cannabis erlauben und Geld sparen. 122 deutsche Professoren für Strafrecht sagen, das Verbot von Cannabis kostet mehr, als es nützt. Doch darf sich Rechtsprechung an wirtschaftlichen Faktoren orientieren? Und glaubt ihr an eine baldige Lockerung des Verbots? Was haben die Leute geschrieben? Vera Pache hat ein paar Reaktionen mitgebracht.
Ja, ich habe jetzt hier bei Google Plus zwei Reaktionen. Einmal schreibt Robert Kulacek, er markiert ganz deutlich, dass das ironisch gemeint ist, was er schreibt. Wirtschaft ist immerhin die vierte Macht im Staat. Die anderen Gewalten müssen mit ihr kooperieren. Und Philipp K. schreibt, die kontrollierte Abgabe von Cannabis würde den Schwarzmarkt wohl ziemlich kaputt machen und damit auch weniger Kriminalität bedeuten. Von den Steuereinnahmen mal ganz zu schweigen. Eigentlich eine Win-Win-Situation, sowohl für Konsumenten als auch für den Staat. Probleme könnten zum Beispiel dadurch entstehen, dass Drogentourismus entsteht. Ähnlich wie in den Niederlanden.
Aber, oder in den USA, wie wir gerade gehört haben.
Aber auch das kann man mittels Ausweiskontrolle in den Griff bekommen. Und mal ganz ehrlich, wenn Alkohol und Zigaretten erlaubt sind, warum ist dann Cannabis verboten? Mit gesundem Menschenverstand ist das nicht zu erklären, schreibt Philipp K. auf Google Plus. Und auf Facebook schreibt zum Beispiel Michael Peter Wiedemann, weil Unsummen am Alkoholkonsum verdient werden, scheint Alkohol für die Gesetzgebung kein Problem beim Schutz auch der Jugend zu sein. Alkohol macht aggressiv, Haschisch macht relax.
Sollte Cannabis legalisiert werden? Ja oder nein? Darüber sprechen wir heute in dieser Redaktionskonferenz. Das Ganze tun wir noch bis 20 Uhr. Das heißt, ihr habt auch noch jede Menge Zeit, uns zu schreiben bei Facebook oder bei Google+.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Cannabis besitzen, anbauen, importieren und kaufen ist bei uns in Deutschland verboten. Gekifft, das wissen wir natürlich auch alle, wird trotzdem. Und das heißt, das Zeug muss irgendwo herkommen, auf illegalem Weg. Matthias, du hast die Sendung mit geplant. Hast du rausgefunden, wie das läuft hier bei uns?
Naja, natürlich nicht in Gänze, aber ich will mal eine Zahl sagen, die mich so ein bisschen überrascht hat. Also die Kollegen von Report München, von dem Fernsehmagazin, haben herausgefunden, dass 100 Tonnen durch sogenannte Dealerbanden in Deutschland pro Jahr eingeführt werden. Ich denke mal, dass die Gesamtzahl tatsächlich schwer zu ermitteln sein dürfte, weil natürlich viele Menschen im Hinterhof oder in der Garage oder sonst irgendwo Hanf anbauen. Und das wird eben meistens nur dann entdeckt, wenn sich die Nachbarn über den Geruch beschweren oder wenn Feuer ausbricht und erstaunte Feuerwehrleute auf einmal vor Hanfplantagen stehen.
Gab es gerade einen Fall, oder? Genau. Heute in den Nachrichten.
Ja, genau.
Feuerwehr hat die Hanfplantage entdeckt in der Garage. Diese Frage über die Legalisierung, über die wir jetzt gerade auch wieder sprechen in dieser Sendung, ich habe ja das Gefühl, das ist die älteste Diskussion überhaupt, uralt. Kann man sagen, wie lange es die schon gibt, ja, hier, also, besonders in Deutschland?
Ja, also die gibt es auf jeden Fall in Europa und auch in Amerika schon mindestens mal 90 bis 100 Jahre. 1925, habe ich gefunden, gab es die zweite Opiumkonferenz und dort wurden also weltweite Kontrollmaßnahmen gegen Cannabis beschlossen. Anschließend ist es in den USA wohl so gewesen, dass bei jedem gefassten Täter, der zugegeben hat oder der nachgewiesen wurde, dass er schon mal Drogen genommen hat, der Drogenkonsum dann als Ursache der Kriminalität genommen wurde. Damit wird dann also Cannabis sozusagen kriminalisiert.
Aha.
Und das geht dann noch weiter, so ein bisschen Absurdistan, Höhepunkt der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1937 genauer gesagt, gibt es also eine Anhörung vor dem Steuerausschuss des US-Repräsentantenhauses und da heißt es dann, Marihuana sei die gewalterzeugendste Droge der Menschheit, ihre Wirkung sei tödlich. Und dann geht es noch mit Opium weiter. Opium habe Eigenschaften wie Dr. Jekyll und die schlechten Eigenschaften wie Mr. Hyde. Und das wirke sich alles ganz furchtbar auf das Individuum aus. Manche verlieren völlig das Gefühl für Zeit und für die Werte. Manche meinen, sie hätten auf einmal physische Kräfte und Stärke, die sie eigentlich nicht haben. Andere seien tobsüchtig geworden und man könne diesen Zustand sogar Verbrechen begehen. Also es wird alles Mögliche diesen Drogenkonsum untergeschoben und damit wird es eben auch kriminalisiert. Kommen wir mal auf unseren Kontinent. 1992 wird also innerhalb Europa Absinth mit einem bestimmten Toyun-Gehalt freigegeben. Toyun, das ist deshalb, also Absinth ist ja ein Getränk, ein hochprozentiges Getränk, aber Toyun ist darin enthalten, das ist ein Nervengift, welches Wahnvorstellungen auslösen kann. Das geht dann so in den großen Zusammenhang der Diskussion über Drogen. In der Schweiz, da sind wir ja gewohnt, dass es viele Volksabstimmungen gibt und die Schweiz hat also 2004 weiche Drogen im Parlament abgelehnt. 2007 ist das Ganze noch einmal nicht freigegeben worden. Auch 2008 bei einem Volksentscheid kam ein weiteres Nein für die Freigabe von Cannabis. Bei uns hier in Deutschland ist eigentlich das entscheidende Urteil vor 20 Jahren gefällt worden. Das ist das Bundesverfassungsgericht gewesen mit dem sogenannten Cannabisbeschluss. Und dieser Cannabisbeschluss gilt bis heute. Erstens, es gibt kein Grundrecht auf Rausch. Das finde ich sehr schön. Es gibt
das wird auch nicht weiter spezifiziert.
Nein, es gibt einfach kein Recht auf Rausch. Das haben die jedenfalls festgestellt. Und was sie auch festgestellt haben, es gibt keine Strafverfolgung, wenn nur geringe Mengen für den sogenannten Eigenverbrauch gefunden werden. Und das ist auch seitdem wird das so praktiziert. Das gilt also bis heute. Und trotzdem wird seitdem eben da die Diskussion geführt, soll man das nicht dann gleich ganz legalisieren, wenn also wir zwar hier was in der Tasche haben für uns selber, das ist dann egal und legal. Wenn wir ein bisschen mehr haben, wird es illegal. Also sehr schwierig. Und man kann eben sehen, dass die Diskussion weitergeht bis heute.
Ja, sind sich auch nicht alle einig, oder? Also man kann nicht sagen, dass alle Parteien dieselbe Linie verfolgen.
Überhaupt nicht. Also wir haben, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt in den letzten Bundestagswahlkampf. Da hat es ja natürlich die entsprechenden Programme gegeben. Und man kann es schon ahnen, die Grünen wollen Cannabis legalisieren. Das steht da ganz fett drin im Programm des Jahres 2013. Bei den Piraten überrascht es ebenfalls nicht. Die wollen es auch aufheben. Und dass die CSU und die CDU die Legalisierung von Cannabis ablehnen, kann auch keinen überraschen. Bei der SPD ist es so ein bisschen anders. Die halten sich in ihrem Wahlprogramm damenhaft zurück und sagen gar nichts dazu. Einzelne Landesverbände, habe ich gefunden, diskutieren das wohl auch in Richtung, wir sollten es dann vielleicht doch legalisieren. Und im Januar 2013, um sozusagen dem Ganzen dann wiederum nochmal einen Salto rückwärts draufzusetzen, hat die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten gegen eine Legalisierung gestimmt. Und als letzte schließlich die Linke, die wollen wir ja nicht verschweigen.
Nee.
Die möchten das Verbot natürlich aufheben. Aber, und da kommen sie auch ganz aus ihrer Tradition, sie möchten den Markt gerne staatlich regeln.
Und die Linken und die Grünen, die unterstützen jetzt wohl auch die Forderungen dieser Schildor-Gruppe, über die es die wir schon gesprochen haben, also dieser Strafrechtler, die eben die Legalisierung wollen. Trotzdem geht es ja bis jetzt ganz schön zäh bei uns voran. Holland dagegen ist zumindest gefühlt ja schon immer relativ tolerant, was das angeht, oder?
Ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich so, dass seit 1976 in Holland der Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis toleriert wird. Außerdem ist in Holland das Opportunitätsprinzip eingeführt worden. Das bedeutet, jemand, der diese 30 Gramm oder auch mehr findet, also ein Polizist, kann selbst sozusagen entscheiden, welche weiteren Strafmaßnahmen er einleitet oder eben nicht. Also er hat einen sehr, sehr großen Ermessensspielraum und kann also jemanden mit etwas mehr vielleicht genauso laufen lassen wie jemanden mit etwas weniger eben nicht. Und trotzdem ist aber in Holland, das sollte man schon dazu sagen, der kommerzielle Anbau und der Handel, der professionelle Handel sind weiterhin verboten. Dann habe ich noch gefunden, Österreich, da ist der Anbau verboten und wird auch streng verfolgt und bestraft. Aber wenn du 20 Gramm in der Tasche hast, ist das in Österreich okay.
Danke, Matthias, für die Infos. Wir spielen wieder ein bisschen Musik. Woodkid hört ihr jetzt mit I Love You. Und dann gucken wir uns mal an, wie Cannabis-Schmuggel eigentlich bei uns verfolgt und aufgedeckt wird. Da statten wir dann nämlich dem Zoll mal einen kleinen Besuch ab.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wenn Cannabis legalisiert wird, dann kann das dem Staat ordentlich Geld einbringen. Das haben wir vorhin in dieser Sendung schon gezeigt am Beispiel USA. Dort schwemmen Cannabisverkäufe jetzt nach der Legalisierung in manchen Bundesstaaten eine ganze Menge Steuern in die Kasse. Und deutsche Strafrechtsprofessoren sagen, wenn das bei uns auch so wäre, dann würde der deutsche Staat noch dazu an anderer Stelle einiges sparen. Ist ja auch logisch, Strafverfolgung kostet Geld. Und nicht nur die Polizei ist hinter Kiffern und Dealern her. Auch dem Zoll machen die Drogen eine ganze Menge Arbeit. Der Zoll muss schauen, dass nichts Illegales ein- oder ausgeführt wird. Und das ist manchmal ganz schön schwierig und aufwendig, hat unsere Reporterin Julia Möckel erfahren.
Letztendlich lässt sich fast sagen, alles, was irgendwie einen Hohlraum hat, dann kann ich Sachen verstecken. Überraschungseier sehen wir hier in der Kamera auch. Die war komplett ausgehöhlt, voll mit Kokain.
Fast ein bisschen stolz führt mich Ulrich Mediger im Zollkriminalamt in Köln durch eine kleine Ausstellung der originellsten Drogenverstecke der letzten Jahre. Mediger ist Leiter des Referats für die Bekämpfung von Rauschgiftkriminalität beim Zoll.
Und das ist schlicht und ergreifend eine Plastikbanane, ausgehöhlt, grün. Grün deswegen, es kommen natürlich sehr viele Bananen unreif hier rüber. Das heißt, die müssen erst ausreifen und dann sind die anderen halt gereift, sind gelb geworden. Nur noch eine Staude nicht, das waren halt die grünen.
In diesem Fall war in den grünen Bananen Kokain. Koks finden die Beamten oft auch in lebenden Verstecken, also in Kondome verpackt und runtergeschluckt. Bei Cannabis keine so beliebte Variante.
Weil Cannabis doch in der Regel eher in größeren Mengen geschmuggelt wird, respektive wenn es die kleineren Mengen sind, dann sind es meistens Schmuggler, die das für den Eigenbedarf holen. Also so die klassische Beschaffungsfahrt in die Niederlande. Und eigentlich ist keiner so konditioniert, dass er das jetzt ein Überraschungsei tut und das schlucken würde oder sich hinten reinschieben würde. Das kommt eigentlich nicht vor.
Ob getrocknet und geschnitten als Marihuana oder zu Haschklumpen gepresst, Cannabis ist mit 5 bis 10 € pro Gramm eine relativ günstige Droge. Und je mehr ich order, desto billiger wird's. Die großen Fische schmuggeln Cannabis deshalb im großen Stil. Manchmal in sehr großem.
Ja, und das war auch ein gut gemachtes Versteck, nämlich ein Betonquader von 17 Tonnen. Und innen drin waren 675 Kilogramm Marihuana.
Macht locker 7 Millionen € in einem als Baumaterial getarnten Betonklotz auf einem LKW. Und dieser LKW kam aus Albanien, einem wichtigen Anbaugebiet für Cannabis. Wurden die Beamten vielleicht deswegen aufmerksam?
Das ist ein bisschen auch Betriebsgeheimnis, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Es gab halt gewisse Anhaltspunkte, die die Kollegen misstrauisch gemacht haben. Das heißt, die haben das Steinchen in Anführungszeichen auseinandergebrochen oder gebohrt.
Das dürfte eine Weile gedauert haben. Manchmal geht es aber auch einfacher.
Röntgenanlagen, das ist eine Möglichkeit.
Seit ungefähr 2 Jahren hat der deutsche Zoll mehrere mobile Röntgenanlagen. Quasi ein 4 Meter hoher Truck, der an der Seite einen riesigen Röntgenarm ausfahren kann. Und dieser Röntgenarm durchleuchtet dann zum Beispiel verdächtige LKW. Von vorne bis hinten in nur knapp einer Minute.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganzen Container voll mit Marihuana hätte, das ist ein anderes Röntgenbild beispielsweise, als wenn ich jetzt eine Legalladung habe von, ich weiß es nicht, Getreide, Möbel oder sonst irgendwas. Das sieht dann anders aus.
Meistens sind Drogen zwischen legaler Ware versteckt. Aber auch das können die Beamten auf den Röntgenbildern erkennen. Wenn da zwischen lauter Bananenkisten plötzlich eine andere Struktur auftaucht, dann schauen sie sich die Fracht nochmal genauer an. Laut Medienberichten kostet ein Röntgenmobil in dieser Größe über 1 Million Euro. Das kann mir Ulrich Mediger leider nicht bestätigen. Aber vielleicht, wie viele davon im Einsatz sind?
Nein.
Immerhin verrät er mir, an jedem deutschen Flughafen gibt es kleinere Röntgenanlagen in Sprintern für Drogen in Gepäckstücken oder in größeren Paketen. Und für kleinere Päckchen oder Briefe gibt es nochmal Röntgenanlagen im Mini-Format. Können Sie mir sagen, wie viel die kosten?
Nein.
Gut, wir halten trotzdem fest, die Suche nach Cannabis ist aufwendig und nicht ganz billig. Der deutsche Zoll kontrolliert ja nicht nur den Warenverkehr an Flughäfen, sondern auch an Häfen und auf Autobahnen, vor allem in Grenznähe. Mit Röntgenanlagen, Zollbeamten und Drogenspürhunden. Und wenn dann eine Ladung Cannabis sichergestellt wird, geht die Arbeit ja eigentlich erst so richtig los. Die Fahndung nach den Hintermännern.
Nach dem Motto, wer hat was gemacht? Ja, wir haben schon einen Kurier erwischt. Wer hat ihn beauftragt? Wo sind die Drogen verkauft worden? Also wie gesagt, immer diese großen Ws, das große Rätselspiel mit dem Ziel, dass die dahinterstehenden Strukturen zerschlagen werden, eben dass es sich nicht wiederholt.
2013 hat der deutsche Zoll über 3 Tonnen an Cannabisprodukten sichergestellt und danach nochmal weitere 8,5 Tonnen ermittelt. 2012 sogar über 20. Teilweise zusammen mit der Polizei, die ja auch noch nach Drogen und ihren Hintermännern fahndet. Wäre es nicht eine riesige Arbeitserleichterung, Cannabis zu legalisieren?
Könnte ich jetzt erstmal drauf, aus Spaß darauf hinweisen, wir haben ja auch Alkohol- und Zigarettenschmuggel und das sind Legalwaren. Es ist verboten und wir müssen dem nachgehen. Also das heißt, die Frage stellt sich nicht. Und ob damit dann Ressourcen frei würden, das kann man so auch nicht beantworten.
Julia Möckel war beim Zollkriminalamt in Köln und hat sich da mal erzählen lassen, wie dort eigentlich nach Drogen gefahndet wird.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über Drogen heute, genauer gesagt über Cannabis. Das soll legalisiert werden. Diese Forderungen unterstützen auch 122 Strafrechtsprofessoren aus Deutschland. Schildower Kreis nennen sie sich. Wir haben euch schon viel von ihnen erzählt und jetzt sprechen wir mit ihnen. Dr. Cornelius Nestler von der Uni Köln ist einer dieser Professoren und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Herr Nestler.
Schönen guten Abend, Frau Thürer.
Was sind denn Ihre Hauptargumente? Warum engagieren Sie sich zu über 100 für eine Legalisierung?
Ja, ich darf vielleicht vorab eine Sache klarstellen. Der Schildower Kreis, das sind alle möglichen anderen Leute, die skeptisch sind gegenüber der Drogenpolitik. Und diese über 130 Strafrechtsprofessoren sind nicht der Schildower Kreis, sondern das sind Strafrechtsprofessoren, die sich außerhalb des Schildower Kreis zusammengefunden haben, um diese Resolution zu unterstützen. Mhm. Und das ist insofern ganz bemerkenswert, weil diese Strafrechtsprofessoren normalerweise nicht viel mit Drogenpolitik und Betäubungsmittelstrafrecht zu tun haben, sondern eher wie andere Bürger auch ihren Blick auf die Drogenpolitik haben, aber jetzt als Experten fürs Betäubungsmittelstrafrecht aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen und Zusammenhängen heraus ganz übergreifend gesagt haben, man muss sich das Betäubungsmittelstrafrecht mal wirklich genau angucken, um zu sehen, ob es den Nutzen, den es erbringen soll, eigentlich erbringt und ob es nicht unnötige Schäden hervorruft.
Dann fangen wir doch mal bei dem Nutzen an, dass es erbringt.
Ja, im Bereich von Cannabis würde ich sagen, erbringt es überhaupt keinen Nutzen. Das ist so ein bisschen wie mit Galileo Galilei. Sie werden sich wundern, dass ich den ins Spiel bringe. Aber der hat ja das Fernrohr auf die Sterne gerichtet und hatte festgestellt, dass die Inquisition nicht recht hatte. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und das Problem bei unserer Drogenprohibition ist, dass in der Politik selten mal genau hingeguckt wird, was da eigentlich passiert. Und das Schöne ist nun, dass wir mit den Niederlanden ja ein Land haben, was ganz nah dran ist. Und da kann man genau hingucken. Das machen Epidemiologen seit über 30 Jahren. Und kann dann sehen, ob das, was das Betäubungsmittelstrafrecht in Deutschland eigentlich erreichen soll, nämlich dass die Menschen möglichst wenig und möglichst unproblematisch Cannabis konsumieren, erfolgreich ist oder ob es nicht erfolgreich ist im Vergleich zu einem Land, wo, wie wir alle wissen, über die Coffeeshops jeder, der älter als 18 Jahre alt ist, freien Zugang zu Cannabis hat.
Mhm.
Und das Interessante ist nun, alle diese Daten sind gleich. Das heißt, Umfang und so weiter von Cannabiskonsum in den Niederlanden, obwohl er dort frei zugänglich ist, ist nicht anders als in Deutschland. Das heißt, die Prohibition im Vergleich zu dem, was wir sehen können, wenn wir ein Land haben, in dem es einen prinzipiell freien Gang zu Cannabis gibt, verhindert nicht mehr als das, was wir sonst auch hätten.
Das heißt, wenn das stimmt, dann gäbe es keine großen Nachteile einer Legalisierung. Aber was wären die Vorteile?
Na, die Vorteile wären zunächst mal, dass wir 100.000 Strafverfahren im Jahr gegen Bürgerinnen und Bürger, die eine zum Eigenkonsum gedachte Menge Cannabis bei sich haben, nicht mehr hätten. 100.000 Strafverfahren im Jahr, das ist jetzt nicht nur Entlastung der Justiz und der Polizei und so weiter, sondern das sind 100.000 Bürgerinnen und Bürger, die mit einem Strafverfahren überzogen werden, ohne dass es überhaupt irgendeinen Effekt hat. Mhm. Außer, dass es natürlich für die Menschen sehr nachteilig ist.
Und ein wichtiger Punkt für Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja auch die Kosten. Wie viel kosten denn diese Strafverfahren?
Das ist schwer auszurechnen, ja, was das nun insgesamt für die Justiz an Kosten verursacht. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn sie diese 100.000 Strafverfahren nicht hätten, dann wären natürlich die ohnehin knappen Ressourcen von Polizei und Justiz wären frei, sich um andere Sachen mehr zu kümmern. Und andere Sachen, die natürlich sehr viel wichtiger sind, nämlich dort, wo sie es mit Straftaten zu tun haben, bei denen tatsächlich Personen konkret geschädigt werden. Also ein Wohnungseinbruch, eine Vergewaltigung, was auch immer. Sind enge Ressourcen wie überall bei der Justiz und da würden mehr Ressourcen frei werden, wenn wir dieses keinen Nutzen erbringende Cannabisverbot nicht mehr hätten.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass sich da was ändern wird in Zukunft?
Ich muss ehrlich sagen, ich war über die letzten 20 Jahre, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, war ich eigentlich immer pessimistisch, weil ich gedacht habe, der Zustand, den wir im Augenblick haben, der ist gesellschaftlich gesehen vielleicht, also die Gesellschaft sieht es gar nicht, wie schlimm es ist und es ist kein großes Problem und es ändert sich nicht viel. Die Entwicklungen jetzt in den USA, die machen mich sehr optimistisch. Mhm. Also ein Land, was sehr punitiv ist, was sehr restriktiv ist, in dem entwickeln sich auf einmal ganz schnell solche Inseln, in denen Cannabis-Freigabe stattfindet.
Mhm. Also glauben Sie, dass das dann auch noch einen Impuls hier bei uns geben könnte?
Ich glaube schon. Vor allem der große Vorteil ist, dass je mehr Länder sie haben, in denen man dann hingehen und angucken kann, was eigentlich passiert, wenn freier Zugang zu Cannabis gegeben ist. Wenn man sich auch angucken kann, das wäre das Beispiel Kalifornien, wie extrem hilfreich es ist für die vielen kranken Menschen, die darunter leiden, dass das Medikament ihrer Wahl und manche Ärzte sagen in bestimmten Konstellationen, das einzige wirklich gut wirkende Medikament ihnen zur Verfügung steht. Also wie gut das alles funktioniert und wie wenig Probleme es damit gibt, je mehr man das sehen kann, umso mehr fallen natürlich auch diese Mythen weg, dass es problematisch sei, Cannabis zu legalisieren.
Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
Die Frage ist, auf welche Art und Weise man das in dem politischen Prozess in Berlin umsetzt, also ob es eine Enquetekommission gibt oder ob es ein anderes Verfahren innerhalb des Bundestags gibt, in dem thematisiert wird, dass man sich genauer auseinandersetzt mit dem Betäubungsmittelstrafrecht, also Experten hinzuzieht und mal ganz ruhig, vernünftig, rational darüber nachdenkt. Welches Verfahren dann nur gefunden wird, weiß ich nicht. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn das nicht nur von den Oppositionsparteien getragen würde, sondern wenn auch mindestens mal eine der Regierungsparteien sagen würde, ja, das ist sinnvoll, wir müssen mal überprüfen, ob das, was wir machen, eigentlich vernünftig ist.
Sagt Dr. Cornelius Nestler. Er ist Professor für Strafrecht an der Uni Köln und ist, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig optimistisch, oder? Was die Legalisierung von Cannabis hier in Deutschland angeht.
Ja, ich bin jetzt vorsichtig optimistisch, das ist richtig.
Dankeschön.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und bei mir im Studio ist jetzt wieder Vera Pache angekommen, die Social-Media-Kanäle in den Augen behält. Und ich glaube, wenn es um Cannabis geht, haben da immer noch ziemlich viele was zu sagen. Es wird viel diskutiert, oder? So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus hier auf der Seite.
Ja, doch, auf jeden Fall. Es sind irgendwie so ein paar kleine verschiedene Diskussionen aufgepoppt. Unter anderem geht es natürlich mal wieder darum, so Vergleich Cannabis, Alkohol. Genau. Die einen sagen, Auch Alkohol ist mehr als nur eine Droge, zum Beispiel Guido Gossmann. Und Tom Bombadil sagt, Cannabis war bis zum Verbot im frühen 20. Jahrhundert durchaus mehr als nur eine Droge. Und Julian SDT sagt oder schreibt, Cannabis ist auch ein Rohstoff und Medizin. Die Samen sind außerdem sehr nahrhaft und können etwa im Müsli verwendet werden. Den Schaden, den die Droge Cannabis auf den menschlichen Organismus verübt, ist doch im Vergleich zum Alkohol äußerst bescheiden. Wird es nicht gerade in Rauchform konsumiert, wird kein Organ geschädigt. So. Und dann schreibt auch noch Wolfgang Ewert, die strafrechtliche Drogenprohibition ist gescheitert, sozialschädlich und unökonomisch.
Ich glaube, das ist genau dieses Manifest des Schildower Kreises, wenn mich nicht alles täuscht.
Was er da jetzt gerade gepostet hat.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, und er hat auch noch eine Prohibitionsuhr gepostet. Allerdings, ich habe da mal so drauf geschaut, da sind dann halt so Zahlen, irgendwie eben, wie viel es kostet und wie viel Drogen weltweit umgeschlagen werden oder mit Drogen verdient wird. Und ich fand es aber ein bisschen schwierig. Also kann man sich mal anschauen. Auf der Seite vom handverband.de gibt es eine, gibt es eben so eine Prohibitionsuhr, die da so ein bisschen rechnet. Ich finde allerdings das ein bisschen schwierig, weil die Zahlen scheinen mir nicht so ganz klar, um was es sich da jetzt handelt, ob es sich aufs Deutschland bezieht oder auf und auch, weltweite Zahlen.
Ja, und auch die, also jetzt auf den ersten Blick, ich habe das auch gerade aufgerufen, die Quellen sind auch nicht so richtig klar, oder?
Ja, genau. Also, gut.
Wenn ihr auch noch was zu sagen habt zu diesem Thema, schreibt uns weiterhin auf unserer D-Radio Wissen Facebook-Seite oder bei Google+, wo ihr wollt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir haben viel gehört in dieser Sendung über Cannabis und wie es uns auf Trab hält. Obwohl es verboten ist in Deutschland, gehört es trotzdem zu den beliebtesten Drogen. Der Zoll sucht es unter anderem mit Röntgengeräten. Der Staat gibt jedes Jahr unheimlich viel Geld für die Strafverfolgung aus. Und über 100 Rechtsprofessoren fordern jetzt, dass Cannabis legalisiert wird. Cornelius Nestler, einer dieser Professoren, hat hier gerade eben erzählt, er ist zumindest vorsichtig optimistisch, dass diese Legalisierung bald auch tatsächlich stattfinden wird. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Kaline Thüroff ist mein Name. Ich sage tschüss und bis morgen. Hier bei dir, Radio Wissen, geht es gleich weiter mit einer Stunde Netz. Und falls ihr irgendwas verpasst habt in den letzten beiden Stunden, dann gibt es hier nochmal speziell für euch das Beste im Schnelldurchlauf.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz, der Podcast.
Schönen Mittwochabend. Ich bin Kaline Thüroff und übrigens stocknüchtern hier gerade im D-Radio Wissen Studio. Drogen nehmen werde ich nicht in den kommenden zwei Stunden, das kann ich euch schon mal versprechen. Dafür werden wir aber über Drogen reden. Legalize, das ist nicht nur der uralte Kiffer-Slogan. Legalize sagen auch 122 deutsche Professoren für Strafrecht. Die glauben nämlich, Cannabis erlauben heißt Geld sparen und das Verbot von Cannabis, das kostet den Staat angeblich mehr, als es nützt.
D-Radio Wissen.
Man muss wissen, dass sich im Vorhinein in zahlreichen Anhörungen auch Polizisten geäußert haben, auch Leute aus dem Strafvollzug. Und diejenigen, die für eine Freigabe waren, haben gesagt, wir binden ja im Moment so viele Ressourcen ans Bein, um Leute für den Anbau, für den Handel des Rauschmittels zu verfolgen, vor Gericht zu stellen, in den Knast zu stecken. Und das für ein Rauschmittel, das nicht harmlos ist, aber doch eben deutlich ungefährlicher als Alkohol. Eine interessante Entwicklung, da müssen wir mal gucken, ob sich die verstärkt, gab es jetzt im Bundesstaat Idaho. Da wurde die erste Klage dieser Tage eingereicht, und zwar von einer älteren Dame aus Colorado. Die ist durch Idaho gefahren, wurde von der Polizei mitten auf der Fahrt gestoppt und nach Drogen untersucht. Und sie sagt nun, das haben die nur gemacht, weil sie an meinem Nummernschild gesehen haben, dass ich aus Colorado komme, wo Pot ja jetzt legal ist. Und das sei License Plate Profiling und somit Diskriminierung.
D-Radio Wissen.
Alles, was so lange im Verborgenen war, kommt jetzt zutage und wird natürlich auch zu einem Lifestyle-Produkt. Wie zum Beispiel habe ich jemanden getroffen, der hat ein Bed and Breakfast aufgemacht. Nur für Kiffer, die von außerhalb kommen. Und bietet den sozusagen einen Rundum-Service an. Für $199
okay.
Kann man dann dort die Nacht verbringen und man hat sozusagen alle Annehmlichkeiten. Also man hat Zugang zu Rauchmaterial, man hat einen Whirlpool draußen im Garten und am wichtigsten, man hat einen Fahrer zur Verfügung, der einen 24 Stunden durch die Gegend fährt. Ich war bei einer Künstlerin eingeladen, die sich überlegt hat, Also weil Marihuana ja auch Kreativität fördert, wenn man es nicht in zu großen Mengen nimmt, lädt sie Leute zu sich ins Studio ein und nennt ihre Klassen Puff and Paint. Und das sind so diese Art kleinen Businesses, die da entstehen.
D-Radio Wissen.
Meistens sind Drogen zwischen legaler Ware versteckt. Aber auch das können die Beamten auf den Röntgenbildern erkennen. Laut Medienberichten kostet ein Röntgenmobil in dieser Größe über 1 Million Euro. Das kann mir Ulrich Mediger leider nicht bestätigen. Aber vielleicht, wie viele davon im Einsatz sind?
Nein.
Immerhin verrät er mir, an jedem deutschen Flughafen gibt es kleinere Röntgenanlagen in Sprintern. Und für kleinere Päckchen oder Briefe gibt es nochmal Röntgenanlagen im Mini-Format. Darf ich wissen, wie viel die kosten?
Nein.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.